Moin, liebe Fußballfans, zu einer neuen Ausgabe von Deichkicker. An meiner Seite heute aus der Sportredaktion Dirk de Vries. Moin, Dirk.
Hallo, Christian.
Mit 3:1 hat Kickers Emmen am vergangenen Mittwochabend zu Hause gegen den Bremer SV gewonnen. Am vergangenen Samstag wurde dann wieder zu Hause gegen Jeddelo mit 3:1 nachgelegt. Unser Gast war wieder bei beiden Spielen unter den Zuschauern. In den 90ern stand er mit Kickers unter anderem in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Moin und herzlich willkommen, Nils Andersson.
Ja, moin, ihr beiden.
Moin. Thema Aufstiegsrunde, wo wir da gerade bei sind. Ne? Die ist, wenn man sich an ein Spiel in der Kickers-Historie vor allem erinnert, also bei mir ist jedenfalls so, landet man schnell im Jahr 1994. Ja. Du lachst schon, klar, ne? 3-3 gegen HSV 2. Dadurch wurde man dann Meister der Oberliga Nord und nahm an der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga teil. War das so das größte Spiel deiner Karriere?
Ja, ich glaube, das war die größte Zeit meiner Karriere, ganz klar. Nicht? Das Spiel war natürlich auch von seiner Dramatik, von seiner Historie einmalig. Es war natürlich nicht so gewollt, dass man Halbzeit 0-3 zurückliegt. Aber wenn man sich das vorstellt, Regenwetter, ich glaube 11.000, 12.000 Zuschauer, alle euphorisch. Ich kann das mal erzählen, zum Platz gekommen, fahre mit dem Fahrrad, ich wohne in der Nähe mit dem Fahrrad vor, sehe dort diverse Cabrios stehen für das Autokorso. Ich habe nur gedacht, oh, wenn das mal gut geht. Ja, und wie es dann so ist, Halbzeit 0-3 zurück, es war Totenstille in der Kabine. Man hat dann versucht, nochmal uns zu motivieren und ich glaube, was dann ganz, ganz wichtig war, dass wir relativ schnell das 3-1 gemacht haben. Und dann kamen natürlich auch die Zuschauer, 3-2, dann 3-3, bin ich in den Strafraum, bin gefoult worden, der NDR-Reporter hat gesagt, halb zog es ihn, halb sank er hin. Ja. Also es war so ein Hölzenbein-Elfer, glaube ich. Und dann war es 3-3 und wir haben es geschafft. Und das war natürlich der größte Erfolg, den ich so im Fußball je gehabt habe. Mit der Aufstiegsrunde, die dann natürlich auch gekommen ist.
Danach gab es auch noch Feierlichkeiten in der Stadt. Ne? Man musste auch schon an die nächsten Spiele wieder denken, oder? So richtig hemmungslos konntest du ja nicht.
Ja, es war tatsächlich so. Wir haben dann gefeiert, dann war der Autokorso, wir sind in die Innenstadt und für Emder, es gab damals das Madison, das war zu und da gab es ein Disco-Schiff. Das war Höhe Hafentor stand das als Ersatz und dort haben dann die Feierlichkeiten stattgefunden auf diesem Schiff bis in den Morgen hinein und am Montagmorgen sind wir dann gleich die gesamte Mannschaft nach Herzlake ins Sporthotel, ins Trainingslager gegangen, weil am Wochenende war gleich das erste Aufstiegsspiel.
Was war das, RSV Frankfurt oder Trier, ich weiß gar nicht genau.
Das erste Spiel war hier zu Hause gegen Trier.
Ja? Das 1-4 oder
ja, ja.
Gleich auf dem Deckel.
Genau und dann gleich danach in Frankfurt. Ich glaube, wir waren einfach damals, sind da so hurra-mäßig reingekommen und da waren wir zu grün. Die anderen Mannschaften in der Aufstiegsrunde, die hatten Ex-Profis dabei, die waren sehr jetzt habe ich falsch ein Wort gesagt. die waren schon routinierter und in Frankfurt sind wir so ins offene Messer gelaufen. Wir wollten unseren Hurra-Fußball weiterspielen und da sind wir gnadenlos ausgekontert worden.
War damals eigentlich bei dem HSV-Spiel auch Thema, dass Felix Magath da Trainer war? War das bewusst?
Eigentlich mir gar nicht so. Das ist mir tatsächlich auch erst später mal so, als ich die Bilder gesehen habe und habe gesagt, Mensch, war auch noch Magath Trainer. Das hat das ja nochmal weiter nach oben gebracht.
Genau.
Nein, aber da war er ja auch ganz jung. Ich glaube, er war gerade die Karriere beendet und war dann seine erste Trainerstation.
Ja, ich weiß auch noch damals als 17-Jähriger, man kam gar nicht zu den Plätzen, wo man sonst immer stand und musste ich stand auf so einem grünen Hügel hinten in der Ecke, jetzt so Verbindung zum Gästeblock und es strömender Regen und es war sehr, sehr leise zur Halbzeit, ne? Obwohl da 12.000 Leute, ich weiß immer noch nicht, wie da so viele Leute hingekommen sind, also wir standen wirklich eng an eng.
Ich glaube auch, komplett dass irre. 5.000 nichts gesehen haben, aber
nee, ist so. Also man musste immer den Kopf recken und
ja, und es gibt ja auch die Stories, dass es diverse gab, die tatsächlich in der Halbzeit wieder nach Hause gefahren sind und dann Höhe Georgshall wieder umgedreht sind.
Das gab es auch bei diesem Champions League Endspiel mal mit Liverpool gegen Mailand.
Ja.
War ja ähnlich. Genau. 03 und dann sind einige schon wieder Richtung Hotel gegangen und dann haben sie ihre Kollegen irgendwie jubeln gehört und haben versucht, wieder ins Stadion zu kommen und so. Also war das da wahrscheinlich auch. Dein damaliger Trainer, Alo Voisthof, der kann sich auch noch gut erinnern an dich und an die Zeit damals und mit dem habe ich mich mal kurz unterhalten. Oder der hat uns, besser gesagt, eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, Nils war nicht nur für uns als Trainer oder für mich als Trainer und für die Mannschaft ein super starker Leistungsträger. Er hat sich ausgezeichnet durch seine hohe Verlässlichkeit, war unglaublich kampfstark. Ich meine sogar, dass er auch immer die höchste Laufleistung an den Tag gelegt hat. Hat niemals aufgegeben, war taktisch gesehen auf dem Spielfeld immer so ein Bindeglied zwischen Offensive und Defensive. Er hat so durch seine hohe Laufleistung und kämpferischen Einsatz sehr viel getan, um die Offensive zu unterstützen und gleichzeitig sehr viel investiert an Fleiß und kämpferischen Tugenden, um die Abwehr dann auch zu verstärken. Und war in der Summe, hat er einen sehr, sehr großen Anteil daran gehabt, dass wir damals so erfolgreich gewesen sind, dass wir am Ende sogar auch die Meisterschaft haben erringen können. Eigentlich hätte er sogar als Auszeichnung mindestens stellvertretender Bürgermeister werden müssen, der Stadt Emden, mit der Leistung, die er da vollbracht hat. Bisschen schade, nicht nur für ihn, sondern für uns alle, dass wir nach der Meisterschaft nicht direkt aufsteigen konnten in die damalige, auch zweite Bundesliga. Sodass wir dann auch die Aufstiegsrundenspiele hatten, war im Nachgang sicherlich ein sehr großes Erlebnis. Allerdings ist es dann ein Stück weit doch ein bisschen enttäuschend gewesen, dass man als Meister nicht dann direkt aufgestiegen ist. Trotzdem ist diese Zeit auch bei mir immer präsent. Die war emotional eine unfassbar starke Phase, die wir da erleben durften. Ich bin total dankbar, dass ich diese Mannschaft trainieren durfte, auch mit Nils als Teil dieser Mannschaft. Alle haben sich sehr gut weiterentwickelt, haben alle einen unfassbar großen Anteil daran gehabt, dass der Erfolg dann auch so eingespielt werden konnte. Und ich freue mich, dass ich dabei sein durfte, dass ich diese Spieler kennenlernen durfte. Und Nils war sicherlich mit ein großer Mehrwert, nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich, hat er seinen großen Anteil daran gehabt, dass es dann so gekommen ist, wie wir das dann erleben durften. Ich kann sonst nichts anderes über Nils sagen. Mir fallen nur positive Dinge ein. Vielleicht, wenn ich das sagen darf, er wird es mir nicht übel nehmen. Sein rechter Fuß war noch, er hat den rechten Fuß, glaube ich, gehabt, um nicht immer umzufallen. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, aber er hat sehr viel ausgeglichen durch seine anderen Fähigkeiten, die er hatte. Und wie gesagt, ein sehr großer Mehrwert, den er damals eingebracht hat, um diesen Erfolg dann auch mit allen teilen zu können. Ich wünsche Ihnen und Nils viel Spaß bei dieser Podcast-Sendung. Beste Grüße hier aus Meppen, wo ich ja beheimatet bin. Und wir haben eigentlich immer Kontakt gehabt und der soll auch weiterhin gepflegt werden, weil das ist von unschätzbarem Wert, den man da für sich verbuchen kann. Und alles Gute, bleiben Sie alle gesund und hoffentlich bis bald.
Ja, vielen Dank, Herr Voisthof. Viel gelacht dabei. Das mit dem rechten Fuß passt, ne?
Ja, das ist schon so.
Wenn er das sagt.
Das fiel natürlich auch noch mehr auf, weil zu der Zeit wir natürlich diese ganz vielen Spieler bekommen haben aus der ehemaligen DDR, Jörg Heinrich, Stefan Brause. Und die waren einfach in der Weise besser ausgebildet als wir. Das muss man so sehen. Die sind da durch die Kaderschule gegangen. Die waren alle beidfüßig. Da war ich ab und zu auch schon neidisch drum.
Welche Erinnerungen hast du an Arlo Weisshof? War wichtig für dich und deine Entwicklung?
Ja, absolut. Er war ein total verlässlicher Trainer, hat immer auf uns gesetzt. Ich glaube, zu der Zeit war er der richtige Trainer für uns. Er war ja damals auch jung. Er war, glaube ich, auch Anfang 30, Mitte 30. Er war ja nicht viel älter als ich. Und wir haben da, glaube ich, eine ganz tolle Sache miteinander gemacht, ne?
Wir kommen nachher nochmal ein bisschen wieder auf diese Zeit zurück. Arlo Weisshof, der war ja auch gegen Meppen im Stadion, hat er mir erzählt. Beim ersten Saisonspiel. Hast du ihn da getroffen oder?
Nee, eigentlich nicht. Aber wir treffen uns so öfter schon mal. Wir haben auch ja ab und zu mal mit unserer Mannschaft Traditionsspiele gemacht, mit der 93er Mannschaft. Und dann ist Arlo auch immer gerne gekommen, hat uns trainiert. Das passt immer ganz gut.
Arlo sprach ja gerade davon, Aufstiegsrunde, also wie wäre das gewesen, wenn ihr direkt aufgestiegen wärt? Ich meine, es hätte wenn und aber und kann man sich nichts für kaufen, aber dann hätte man auch wahrscheinlich in der Mannschaft nochmal investieren müssen, ne? In die Mannschaft.
Ja, absolut. Ich meine, ich war voll berufstätig. Ich war Vater von zwei Kindern. Meine zweite Tochter ist genau zu der Zeit geboren. Also meine Frau war hochschwanger. Es war eine Diskussion, ob ich überhaupt mitfahre nach Ulm und nach Trier. Und unser damaliger Präsident Riedel, der hatte, glaube ich, das eins der ersten Mobilfunk, so ein D1, so ein Knochen. Und der hat immer gesagt, wenn dann was passiert, Anruf und du kannst nach Hause fahren, nicht? Also ich glaube gar nicht mal, für mich wäre die zweite Liga, weil es ein Vollprofi gewesen wäre gar nicht möglich gewesen. Mhm. Aber für die anderen wäre es natürlich ein großer Sprung gewesen, für die ganzen jungen Spieler.
Also gibt es auch nichts, wo du darüber nachdenkst und sagst, oh Mist, da war ich mal kurz davor. Obwohl ehrgeizig ist man ja immer, man will es dann ja schaffen, wenn man so weit kommt, ne? Oder denkst du nur positiv an das zurück?
Ja, absolut. Also man muss immer sagen, natürlich, man muss aber auch genau wissen, wie weit kannst du, wo sind deine Stärken? Das hat Arlo ja auch gesagt. Ich bin ja eigentlich immer über das Kämpferische gekommen, über meinen Einsatz, über meinen Willen. Ich war ja nie nun der hochbegabteste Fußballer in der Mannschaft. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Level geht das. Und da muss man auch so selbstkritisch sein und sagen, komm, irgendwann ist das auch gut gewesen. Und zu der Zeit war ich eben auch schon 31 und da muss man auch wissen, das ist dann auch gut gewesen. Hm.
Kommen wir mal zur Aktualität. Mittwoch gegen Bremer SV gewonnen, 3-1. Ganz gute Anfangsphase und dann, so wie immer, der Gegner kommt mit dem ersten Schuss zur Führung. Was hast du gedacht? So, geht das schon wieder los? Oder?
Ja, natürlich. und dann habe ich nur gehofft, hoffentlich verkrampft die Mannschaft nicht. Wie es bei den zwei, drei vorigen Heimspielen so war. Man geht in Rückstand, man merkt, es läuft nicht so. Man hat selber einige Chancen vergeben. Und gerade bei dem Spiel, bei dem Heimspiel davor gegen Drochtersen, merkte man zweite Halbzeit eine Verklemmtheit in der Mannschaft und dass man so ein bisschen nicht so locker war. Und das hat man dann beim Bremer SV besser hingekriegt.
Fiel dann ja ein schönes Freistoßtor von Tobi Steffen. Das hat schon ein bisschen was gebracht. Kurz danach, glaube ich, Riesenchance von Kalli Steinwender. In der zweiten Halbzeit hat sich was bezahlt gemacht, was Emmerling vorher David Schiller gesagt haben soll, ne? Dass der sich ein bisschen mehr auf außen anbieten soll. Das war dann entscheidend für das Spiel, ne? Letztendlich, seine Hereingaben.
Ja, ich glaube auch, wir müssen sehen, dass wir mehr über die Flügel kommen. Und wenn man mal guckt, wann unsere Tore fallen, und dann ist es oft, dass wir über den Flügel kommen und dann nicht eben aus dem Halbfeld die Flanken schlagen, sondern dann von der Grundlinie und vielleicht auch dann in den Rücken mit dem Flachpass, so wie es ja jetzt am Samstag auch bei dem anderen Spiel war.
Also es war insgesamt ein verdienter Sieg, auch wenn Bremen nachher noch Chancen hatte, aber das kann man schon sagen, ne? Am Samstagabend ging es schon weiter, wieder ein Heimspiel gegen Jeddelo, wieder unter Flutlicht. 2800 Zuschauer, gegen Bremen waren es noch 2400, das ist schon klasse, wenn man sieht, wie sich das Stadion so langsam füllt, ne?
Ja, ich finde das toll und ich glaube auch, dass wir dann mit der Zeit auch so einen Stamm bekommen, weil es wird guter Fußball gezeigt. Und die Leute kommen wieder, es ist wieder ein Event, man kommt gerne, es ist einmal das Spiel, aber man trifft ja auch Leute, das ist so, man geht wieder hin zum Fußball. Und ich glaube, das muss man weiter vorbringen, dass die Leute wirklich gerne kommen und sagen, wir sehen einmal ein gutes Fußballspiel, aber man trifft auch Leute und es ist ein toller Abend.
Nils kennt das ja auch noch aus seiner Zeit, 93, 94, habe ich mal rausgeschrieben, Schnitt von 3.125 Zuschauern bei Kickers. Also
ja,
und gerade volles Stadion ist nichts Neues für dich.
Nein, natürlich. Natürlich damals ganz berühmt waren natürlich dann die Freitagsspiele. Ja. Das war natürlich dann was ganz Besonderes, eine ganz besondere Atmosphäre damals. Und dann ging eben jeder 120%.
Jeddelo wurde auch mit 3-1 gewonnen. Das war natürlich, stand unter dem Einfluss der frühen roten Karte, wo ich noch zum Kollegen gesagt habe, das muss jetzt nicht unbedingt einfacher werden für Kickers. Gibt ja manchmal so Spiele. Das war dann so Steine klopfen, ne, bis man irgendwann durchkam. Und gut gespielt haben sie es ja nicht.
Nein. Ich glaube, man muss immer sehen, man sieht das 10 Mann und da geht auch wieder das Kopfkino los. Ja, jetzt sind wir ein Mehr, muss, nicht? Aber wenn man natürlich sagt, man hat 10 Mann auf dem Platz und jeder macht nur 90%, dann ist der eine schon sozusagen aufgehoben, den man dann eigentlich mehr auf dem Platz hat, nicht? Und sie haben es aber nachher, glaube ich, ganz gut gemacht.
Ich habe mich zu dem oder zu beiden Spielen immer kurz mit Tobi Steffen unterhalten. Der war ja, das wusste da noch nicht, wir haben das Dienstag abgesprochen und jetzt hat er 3 Tore in beiden Spielen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich einen guten Eindruck hinterlassen wollte oder so. Aber da hören wir jetzt einmal rein. Moin Tobi, Kalli Steinwender, der hat in der letzten Sendung bei uns gesagt, dass ihr euch fest vorgenommen habt, 6 Punkte aus den beiden Heimspielen zu holen. Das ist euch ja gelungen. Beide nach harten Kampf, beide 3-1, beide nach Rückstand. Was würdest du sagen, hat letztendlich den Ausschlag für die Siege gegeben? Was lief anders und besser als in den vorherigen Heimspielen? Oder liefen die ähnlich und ihr wart vor allem effektiver von dem gegnerischen Tor?
Moin Christian. Also natürlich wird dir in dieser Liga auch nichts geschenkt und wir wollen natürlich auch immer jedes Spiel gewinnen, was natürlich auch nicht immer geht. Aber ich finde, dass wir das einfach jetzt in den letzten beiden Spielen sehr gut gemacht haben. Wobei ich jetzt Jedo ein bisschen ausklammern muss. Da haben wir zwar kein gutes Spiel gezeigt, aber haben dennoch Moral bewiesen, haben das Spiel noch gezogen. Ja, wir waren einfach ein bisschen konsequenter bei den Torchancen, die wir hatten. Ich denke auch, dass wir in den Spielen gegen Kiel, Drochtersen und auch St. Pauli die wesentlich besseren Torchancen hatten, da leider das Tor nicht gemacht haben. Und ja, da haben wir uns auch einfach nicht erholt nach dem Rückstand. Aber ja, ich finde auf jeden Fall, dass wir durch die 2 Heimsiege jetzt auch wieder mehr Selbstvertrauen haben und auch gestärkter nach Lübeck fahren können.
Du erwähnst es gerade, als nächstes wartet mit dem VfB Lübeck namhafter Traditionsverein als Gegner. Was erwartest du für ein Spiel? Hast du schon mal in der Lohmühle gespielt und wie groß ist die Vorfreude?
Ja, was erwarte ich für ein Spiel in Lübeck? Ja, es wird ein schwieriges Spiel, wie jedes Spiel in dieser Liga. Und ja, ich denke, wenn wir die Leidenschaft von den letzten Heimspielen mit auf den Platz bringen in Lübeck, dann denke ich auch, dass wir dort was holen können. Ich habe 2 Mal in der Lohmühle gespielt. Es ist ein sehr, sehr schönes Stadion. Unter Flutlicht macht es natürlich noch viel, viel mehr Spaß. Man weiß auch, dass da mehrere Zuschauer kommen. Ja, es wird sehr schwer, aber ich denke dennoch, dass wir gut gewappnet sind und da mit breiter Brust hinfahren können. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich auch noch viel, viel Spaß beim Podcast und eine schöne Woche.
Jo, danke Tobi. Wie siehst du ihn als Spieler? Er ist schon ein besonderer Spielertyp, ne? Mit einem richtig guten Fuß und viel Ballgefühl ausgestattet.
Ja, ich glaube, er ist ein kreativer Kopf. Er ist mit Sicherheit jemand, der immer für eine Überraschung gut ist, ein Freistoß oder eben auch sein Abschluss, der ist einfach spitzenmäßig. Also muss man schon wirklich suchen, jemanden, der auch die Schusstechnik hat. Das ist schon nicht nur Regionalliga, da würde er schon mehr für können, nicht?
Was man auch noch zu dem Spiel sagen muss, ist, finde ich, Jeddelo, die haben wirklich einen beherzten Kampf geliefert. Ne? Das hat schon beeindruckt, wenn du so lange in Unterzahl spielst. Kurz nach der Pause hatten die sogar eine kurze Drangphase mit einigen Standards hintereinander, die ja auch sehr stark geschlagen wurden. Da musste man durch, ne?
Ja, also muss man wirklich sagen, da waren ein paar gefährliche Sachen dabei und auch, glaube ich, kurz vor Schluss war noch so ein Schuss so aus der Drehung, der knapp am Pfosten vorbeiging, da hätte es 2-2 gestanden. Also muss man schon sagen, Respekt an die Mannschaft, sie hat sich nicht aufgegeben und dafür, dass man da fast, ja, ich glaube 85 Minuten in Unterzahl gespielt haben, fand ich, haben die ein tolles Spiel gemacht.
Haben ja auch eine anstrengende Woche hinter sich, ne?
Ja.
Mit dem Brand.
Ja, das kommt dazu.
Das musst du auch erstmal rauskriegen aus dem Kopf, was da alles hinterhängt. Ne? Wahrscheinlich kein Heimspiel mehr dieses Jahr. Wie geht's weiter im Verein und so weiter und so fort. Ne? Also Hut ab vor dieser Moral.
Man muss halt vielleicht mal sowas sehen, dass man sowas natürlich auch dann ins Positive drehen kann und sagen, das schweißt uns nochmal zusammen. Nicht? Das würde ich als Trainer, wenn ich als Trainer würde ich sagen, komm, jetzt noch enger zusammen, wir sind noch mehr eine Einheit. Und so kamen sie eigentlich am Wochenende auch rüber, fand ich.
Regionalliga insgesamt, es geht weiter so mit vogelwilden Spieltagen, wo man wirklich nicht weiß, was dabei rauskommt. Ne? Havelse verliert 3-0 in Ottensen. Kickers jetzt nur noch 5 Punkte hinter Havelse, auch wenn Emmerling immer ein bisschen zusammenzuckt, wenn man ihn drauf anspricht, zu Recht. Ne? Man weiß ja, wo man herkommt. Also Kickers dicht gefolgt von Drochtersen, Assel und Bremen 2, die sogar noch ein Spiel weniger haben. Konstante bleibt im Moment fast nur, dass Oldenburg-Tabellenletzter bleibt. Und da dachte ich, bei aller Rivalität und vielleicht bei einigen auch Schadenfreude, das ist ja, glaube ich, bei Kickers-Fans durchaus so, die sollen ja schon in der Liga bleiben, damit man noch weiter die Derbys hat. Ne? Wir haben ja sogar noch eins jetzt im Winter. Also.
Ja, bin ich auch der Meinung. Ich war bei beiden Spielen, beim Pokalspiel, beim Punktspiel in Oldenburg. Die gehören in die Liga, das ist überhaupt kein Thema. Nicht? Die müssen sich jetzt irgendwo finden. Das war natürlich am Anfang schwierig, dann der Trainerwechsel. Vielleicht brauchen sie auch die Winterpause, dass man sich neu findet, aber ich glaube, bin auch davon überzeugt, dass sie das noch schaffen werden.
Ja, das ist auch Kopfkino bei denen, glaube ich, ne?
Kann sein.
Also dieses, wenn du da unten drin stehst, musst du erstmal gewinnen, um wieder gleich zu ziehen und so weiter und dann holst du ein 2-2 in dem Spiel und verlierst dann doch am Ende. Das ist ja schade eigentlich, ne?
Ja, das wird ein langer Weg, ne? Das ist schon so. Wenn du schon mal 3, 4 Punkte, 5 Punkte hinterm rettenden Ufer bist, dann musst du schon immer gucken und das wird nicht einfach.
Ist ja in der Liga sowieso schwer, Spiele zu gewinnen, weil alle Mannschaften irgendwie was haben und auch selbst Bremen 2 war ja jetzt nicht bei 5-1-Niederlage komplett chancenlos. Sie hatten zwischendurch auch gute Ansätze und siehst, jetzt haben die einen Lauf, sind die wieder Dritter. Die Liga ist so ausgelegt, dass das ein einzelnes Spiel zu gewinnen ist sehr, sehr schwer. Und Oldenburg muss ein bisschen was aufholen, ne?
Genau.
Also ich finde auch, wenn man das so sieht, auch alle Kickerspiele waren ja gut, das, was du gerade gesagt hast, auch das Spiel gegen Bremen war ja nicht so klar, wie das Ergebnis war. Und auch die Niederlagen, wir sind ja nie abgeschossen worden. Nicht? Wir sind ja immer, sagen wir mal, 2-1 oder enge Spiele. Und viele Spiele entscheiden sich wirklich an 2, 3 entscheidenden Punkten, wo einer mal reingeht oder nicht reingeht. Und sind sehr, sehr eng, die Spiele.
Wie blickst du auf die heutige Mannschaft so insgesamt? Was gefällt dir an ihr?
Also ich finde, die Mannschaft wirkt gut zusammengespeist. Sie haben, man hat den Eindruck, das ist eine Einheit. Und wenn sie am Platz sind, auch fand ich bei den Spielen, wo sie jetzt verloren haben, dass man gesehen hat, alle geben ihr Bestes, sie zerreißen sich, dass es dann ab und zu nicht klappt. Gut, das ist einfach in der Sache so, aber ich finde, wir haben da schon eine sehr, sehr homogene Mannschaft.
Gibt es Spieler, die dir vor allem gefallen, mit denen du gerne selber mal zusammengespielt hättest?
Jetzt musst du immer wieder aufpassen, wenn du jetzt einen hast, dann sind 10, die dann... Nein, aber ich finde zum Beispiel, wer mir so hinten zum Beispiel aufgefallen hat, ist der Dietrich, der Tim, der wirklich gekommen ist und ab dem ersten Spiel, finde ich, eine sehr seriöse Partie da hinten spielt. Mit Herbst zusammen, finde ich, haben wir schon eine sehr, sehr gute Innenverteidigung dort. Nicht? Hm.
Zuletzt auch tolle Spieleröffnung gezeigt, Dietrich, ne? Mit Pässen auf die andere Seite mit seinem linken Fuß. Das ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht so viel Linksfüßler haben in der Mannschaft, ne?
Nee, die braucht man aber, ne?
Eigentlich schon, oder?
Ich war auch Linksfüßler.
Ja, darum. Ich dann gemerkt, ja. Auch, wenn Podolski dann über links, der muss immer rumlegen auf seinen rechten Fuß erstmal und so.
Ja, das ist eigentlich schade, nicht? Und
Jai fehlt noch.
Und man sieht ja Podolski, wenn er dann ihn auf dem richtigen Fuß hat, dann kommen die auch ganz gut, die Bälle, ne? Mhm.
Du hast ja nun schon einiges mitgemacht in den Jahren. So, fühlst du dich und hast dich jetzt in den Vorstand wählen lassen? Was sind einmal so deine Aufgaben gerade im Verein und spürst du so insgesamt auch so ein bisschen was wie Aufbruchsstimmung? Fühlt man sich wieder wohler vielleicht als in den letzten Jahren?
ob man sich wohler fühlt, weiß ich nicht. Aber gut, man hat gesagt, man will sich neu aufstellen. Ich bin immer Kickeraner gewesen. Ich war ja auch schon, sagen wir mal, in der Zeit 2007, 2008, wo wir dritte Liga waren, auch schon mal im Vorstand. Eigentlich immer aufgrund meines Jobs als Bauingenieur immer für infrastrukturelle Maßnahmen. Jetzt kam natürlich das Thema auch Stadion, Platzbau dazu etc. Und das sind eigentlich so meine Aufgaben im Vorstand. Dazu kommt natürlich, dass man sich irgendwo in einer Gruppe gefunden hat, die man alle gut kennt. Ich kenne seit vielen Jahren Rainer Bruhn schon immer gut. Henry Poppinger, unser erster Vorsitzender, ist ein alter Schulfreund von mir. Und wenn man dann natürlich sagt, man hat so eine Gruppe, Eckhard Sanders dazu, den ich immer auch schon sehr, sehr lange kenne, dann macht es natürlich auch Spaß, was zu machen. Und dann sagt man auch, okay, wir übernehmen Verantwortung. Und ich finde, dass wir da auch jetzt, glaube ich, eine ganz gute Aufbruchstimmung hinbekommen haben.
Bist Emder, ne? Hier aufgewachsen? Oder?
Ja, ich, Borsum.
Ja. Borsum.
Und spielt bei Kickers.
Ja, ich habe tatsächlich bei Kickers angefangen, Fußball zu spielen. Ne? Ich habe also eigentlich immer bei Kickers gespielt, bis wo ich sozusagen in der ersten Mal Kickers aufgehört hatte, war ich noch 2 Jahre mal bei Pevsum in der Bezirksliga und habe da nochmal gespielt und habe da nochmal ein halbes Jahr einen Trainer gemacht, aber sonst bin ich eigentlich Urkickeraner.
Was sind so deine ersten Erinnerungen an Fußball? Hast du mit Freunden nach der Schule gekickt oder?
Ja, wie das so ist, ne? Mit Freunden auf der Straße gekickt, oft mit Älteren. Ich war immer der Jüngere, der Kleinere, der sich durchsetzen musste. Vielleicht war das auch ein Vorteil, dass man da schon mal gelernt hat. Also mit Jammern, das wird nix. Da musst du durch. Mein Vater selber Fußballer, auch bei Kickers. Ich weiß, als 4-5-Jähriger schon mitgegangen, dann beim Betreuer an der Hand, weil der Vater spielen musste. Und so waren die Wochenenden immer auf dem Sportplatz. Und das hat sich dann nie geändert.
Hattest du damals schon einen Lieblingsspieler? Oder Lieblingsverein außer Kicker?
Ja gut, so Bundesliga-mäßig ist das dann doch die Fischköpfe, das Grün-Weiße. Also Werder Bremen ist schon so mein Lieblingsverein. Aber dass ich jetzt sagen kann, ich habe so ein Fußballidol gehabt, das kann ich eigentlich nicht so sagen.
Aber schnell gemerkt, du bist Linksfuß, da gibt's nur eine Position für dich.
Ja, natürlich. Linke Seite, früher Stürmer, in der Jugend, in den ersten Jahren in den Herren, auf der linken Seite Stürmer, dann mit den Jahren dann so ein bisschen weiter nach hinten gegangen, nicht? Und dann mehr so linkes Mittelfeld, die Schiene hoch, in der erfolgreichen Zeit dann zusammen mit Jörg Heinrich, vielen Jahren nur ein Begriff als ehemaliger, sogar Nationalspieler. Das war schon eine tolle Zeit. Ich habe ihn dann oft ein bisschen den Rücken freigehalten und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Job da auf der Seite gemacht.
Ja, das kann man so sagen, glaube ich. Du galtst ja, sagst du ja selber gerade, immer als harter, nimmer müder Arbeiter. Jetzt wollte ich dich fragen, woher das kommt. Du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, dass du dich durchsetzen musstest. Aber sind das auch so Werte, die du mitbekommen hast von deinen Eltern aus der Kindheit, die du heute noch pflegst und auch weitergibst an deine Kinder?
Ja, ich glaube wohl, irgendwo bekommt man das ja mit, dass man sagt, man steht für etwas ein, man macht eine ehrliche Arbeit, man ist bodenständig, man guckt, was man kann, man will nicht mehr machen, als wo sein eigenes Vermögen ist. Und in der Weise hatte ich, glaube ich, immer eine ganz gute Selbsteinschätzung, was ich kann und was meine Stärken sind. Und dass ich nun nicht irgendwie ein Rastelli bin, der nun da irgendwo Zauberfußball macht, das war immer so. Aber ich hatte diese Stärken eben des Kampfes. Ich war immer sehr, sehr kopfballstark. Das war auch immer ein Punkt im Defensiven, aber auch in der Offensive. So war es auch immer, dass ich in der Saison auch dann immer 3, 4, 5 Kopfballtore gemacht habe. Das waren meine Stärken.
Das erste Spiel dann bei den ersten Herren, weißt du das noch? Welche Liga das war? Warst du nervös dann? Und sowas vergisst man eigentlich nicht, ne?
Könnte ich jetzt wieder eine Story erzählen? Ja, mach. Ich war A-Jugendspieler. A-Jugendspieler. Dann war es so, dass die erste gegen den Abstieg spielte und wir mussten in Herzlake spielen. Und der damals Johnny Kostreva, unser A-Jugendtrainer, wurde Trainer der Ersten und hat gesagt, du kommst mit. Und wir lagen 1-0 zurück und in der 70. Minute bin ich eingewechselt worden, bin über den Flügel, haben eine Flanke geschlagen, passgenau und einmal auf den Kopf und Ausgleich und wir 1-1. Und wie das früher noch so war, Erfolge wurden auch begossen. Und ja, somit hat man mich da, ich sag mal so, eiskalt abgefüllt. Und meine Eltern konnten mich dann am Bus abholen, weil alles andere war nicht mehr möglich.
Aber das war es wert.
Absolut.
War das noch so eine Zeit, wo du auch, wenn du bei denen mittrainiert hast, von den erfahrenen Spielern mal getestet wurdest? So, was kann der Junge aushalten? Da gibt's mal ein paar auf die Socken, so ja.
Ja, natürlich. Also das ist immer noch so, dass man natürlich guckt, wenn so junge Leute sind, was ist das und wie reagieren die? Stecken sie das weg oder fangen sie so ein bisschen an zu jammern? Und früher war es auch so, wenn man als Erstes in die Erste kam, das war natürlich auch eine Hackordnung, nicht? Du musstest die Bälle rausbringen, du musstest die Tore tragen und du warst dann ganz froh, wenn du dann 3, 4 hattest, die dann endlich jünger waren als du, dass man das dann auch diesen Job abgeben konnte. Ne?
Das ging dann ja immer weiter bergauf bei Kickers, ne? Vor allem mit Dr. Helmut Riedel, kann man schon mit dem Namen in Verbindung bringen. 1985 wurde er Präsident, 1991 gelang der Aufstieg in die drittklassige Oberliga Nord. Was hat sich vor allem unter ihm geändert? Welche Erinnerungen hast du an ihn?
Na gut, er war natürlich noch einer dieser klassischen Mäzene, nicht? Die man zu der Zeit in vielen Sportvereinen hatte. Er war eben der Großsponsor, er war eben charismatisch, er sagte, wo es lang geht und hat natürlich eine Mannschaft zusammengestellt. Ich glaube, da hat er immer ein gutes Feeling für, dass es Leute sind, die auch wollten. Und er hat natürlich auch infrastrukturell einiges gemacht, nicht? Zu der Zeit wurden dann Tribünen gebaut, da war er schon, ich glaube, damals hatte er den Platz gekauft, da hat er schon einiges gemacht, nicht? Mhm.
Ja, du sagst gerade, viele gute Spieler kamen dazu aus der ehemaligen DDR auch. Aber das waren so wahrscheinlich die besten Mannschaften, in denen du gespielt hast. Ne? Heinrich, Brause, Okemba, Müller, Uecker, das waren ja schon.
Ja, das war absolut. Nicht? Und da muss man auch mal sagen, das war ja damals die Konstellation Riedel und Bernhard Jansen war damals unser Trainer. Und Bernhard Jansen war dann viel im Osten unterwegs auf den Sportplätzen und hat geguckt, wo sind Talente und wer kann zu uns kommen. Und dass man natürlich auch erkennt, Jörg Heinrich war ja, kam, glaube ich, aus Rathenow, war so noch gar nicht bekannt. Und dass man dann auch erkennt, wo das Potenzial ist, das haben die dann richtig schon gut gemacht.
Der ging genau über Freiburg dann zu Dortmund, wurde Nationalspieler. War das damals schon absehbar oder wie hast du ihn so wahrgenommen?
Also ich fand schon, dass er außergewöhnlich gut war, weil er eben beidfüßig war. Er hatte eine Schnelligkeit, eine Robustheit. Da hat man natürlich gesagt, der ist zu höheren Berufen. Nicht? Dass man sagt, oh, der könnte vielleicht mal Bundesliga spielen. Dass man nun sieht, dass er vielleicht dann sogar im Spitzenverein Dortmund oder sogar in der Nationalmannschaft spielt. Ich glaube, da gehört auch mal viel ein bisschen Glück dazu und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Aber die Qualitäten hat er schon.
Übrigens, Bernhard Jansen hat ja diesen Job jahrelang dann bei Wolfsburg gemacht, ne? Als Scout und hat da auch ziemlich viel bewegen können, glaube ich, ne? Nach der Emden-Zeit.
Ja gut, wenn man dann so ein bisschen das Auge dafür hat, wo sind Talente, wer hat das Potenzial, ich glaube, das konnte Bernhard gut einschätzen. Ja.
Wir hatten es vorhin schon mal über das Spiel 3-3 gegen HSV 2. Wir wollen ja jetzt das nicht minutiös hier runterrattern. Aber 3-3 hat damals geschossen Jörg Müller. Mü ist ja auch bekannt. Der ist auch heute immer noch bei den Spielen. Wie wichtig war er für die Mannschaft?
Ja, Mü war natürlich, ich fand immer, er war auch immer so ein Freigeist. Und ich glaube, er hatte auch die gewisse Unbekümmertheit bei diesem Spielstand von 3-2, 12.000 Zuschauer, entscheidender Elfer, da hinzugehen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das so hätte so getraut. Ich war nie so der ganz große Elfmeterschütze. Aber das hat er schon richtig gut gemacht. Und er war auch einer da, der eben auch die Ausbildung hatte und auch die Qualitäten, dass er da damals uns sehr, sehr geholfen hat.
Ich habe mal mit, weil er immer da ist, habe ich auch mal mich auch mal mit ihm unterhalten und ihn gefragt, welche Erinnerungen er denn an dich so hat.
Oha. Ja, ja.
So, dann hier eine kleine Laudatio über Nils Andersson. Also bei Jung Sparwasser würde auf dem Grabstein stehen, Hamburg 74, bei Nils Andersson. Halb zog es ihn, halb sank er hin. Das waren nämlich die berühmten Worte vom NDR-Reporter im Spiel am 15. Mai 94 gegen die HSV Amateure. 82. Minute, als Nils Andersson sich durchtankte links im Strafraum und dann ja, ein bisschen kurios fiel, aber auch natürlich gezogen wurde. Ne? Und es gab den besagten Elfmeter. Und den Rest der Geschichte kennen wir ja. 3-3, Feierlichkeiten ohne Ende, Aufstiegsspiele, zweite Bundesliga etc. Ja, Nils, der war mit dem Uwe Grotius zusammen Führungsspieler, als wir 1990 mit 18 Jahren, wir jungen Hüpfer, aus der ehemaligen DDR rüberkamen. Und er hat uns ja an die Hand genommen, wie man so schön sagt. Und der Uwe auch, die beiden waren da vorbildlich. Haben uns so ein bisschen eingewiesen in die Materie hier in Emden. Nicht nur Fußballplatz, auch die eine oder andere gastronomische Einrichtung war dabei. Ja, also da haben wir uns sehr wohl gefühlt bei den beiden und letztendlich der Erfolg Ost und West gemeinsam war ja auch dann gegeben. Jo, generell war Nils als Sportler, Fußballer, also ein Kämpfer vor dem Herrn. Was Frankie Wagen auf der rechten Seite hat, er auf der linken Seite beackert, die Linie rauf und runter. Ja, das war schon sehr vorbildlich, kein Zweikampf gescheut, jeden Grashalm mitgenommen und immer wieder versucht, zur Grundlinie zu kommen, zu flanken, kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Also das war schon à la Bonheur, großen Respekt damals für seine Leistung. Absoluter Leistungsträger und Linksfuß waren ja auch nicht so gesät. Also da hat er die Position super ausgefüllt und uns viele mit in den Sog genommen. Ja, und bei dem besagten Spiel auch in Halbzeit 0-3, ja, natürlich die Köpfe hängend, aber Jens Jaschop und Nils waren die Einzigen, die da versucht haben, ein paar Worte an uns zu richten. Ich glaube, es gab für ihn nochmal von Nils ein Backensolo. Und dann haben sie uns rausgejagt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann nochmal das Ding gedreht. Also wieder als Sportler 1A. Mittlerweile ist er 61, spielt noch Tennis, spielt in der Altliga noch. Ab und zu hilft er hier bei uns sogar aus. Alte Herren, RSV Larelt. Der Bengel ist topfit, mittlerweile auch schon Opa. Ja, er hat zwei Töchter, meine ich. Ne? Jetzt sage ich, gute Fußballer kriegen nur Jungs. Meiner heißt übrigens Dominik. Ja, aber wie gesagt, als Sportler und als Mensch wirklich nur Gutes, nur Positives. Das kann ich an dieser Stelle absolut unterstreichen. Und möge er noch lange gesund bleiben, sein Ding machen. Ja, das kurz über Nils. Ich hoffe, das reicht. Schönes Wochenende. Bis dann.
Ja, vielen Dank, Jörg.
Das war ein Original-Meme. Ja.
So kennen wir ihn.
Backensolo. Ja. Ist das so das, was ich mir darunter vorstellen kann, oder?
Also das kann ich mir überhaupt nicht mehr erinnern. ja, und eins muss man natürlich richtig stellen, nicht? Echte Fußballer können nur Mädchen, ne?
Das könnt ihr mal untereinander im VIP-Zelt besprechen. Genau. Aber war ein Elfmeter, oder?
Ja, natürlich.
Ja, so wie 90 auch bei Völler und Hölzenbein. Nehmen wir mal gerne mit, oder?
Es gab ja noch nicht den Videobeweis, ne?
Nee, Gott sei Dank.
Da muss man dann auch abgebrüht sein. Also so eine Chance darf man sich nicht entgehen lassen, finde ich, als Fußballer.
Ja, aber den Elfmeter durch ist ja hier legendär geworden in der Stadt. Und das war ja auch ein Acker. Wir sind danach noch über den Platz gelaufen. Der war ja tief, da bist du ja eingesungen. Und dann da 83, so dann war es.
Es hat ja, glaube ich, ununterbrochen geregnet. Ne? Es war ja wirklich so ein Herbstwetter. Und ja, aber vielleicht war es auch unser Kämpferwetter, dass man gesagt hat, so HSV 2, so junge Leute und dass wir sie vielleicht auch dann her so ein bisschen niedergekämpft haben.
Mhm. Waren weitere Höhepunkte eigentlich so vor allem die DFB-Pokal-Teilnahmen, weil man da so sonst diesen Wettbewerb immer nur am Fernseher geguckt hat und auf einmal 92 stehst du gegen Saarbrücken dann selber auf dem Platz. Auch was Besonderes. Ne?
Absolut. Nicht? Und was dann immer zu der Zeit eben einfach war, wir haben es, wenn man die Spiele mal gesehen hat im DFB-Pokal, man war immer eine Zeit lang ebenbürtig, muss man mal sagen. Und was zu der Zeit einfach noch war, dass man dann so ab der 70., 80., da waren wir eben noch keine Vollprofis. Wir waren eben, wenn maximal Halbprofis, dass dann so ein bisschen die Kraft ausging. Und dann hat man diese Spiele, das war gegen Saarbrücken, wir haben dann nochmal gegen Düsseldorf gespielt, Ristic, Trainer bei Düsseldorf. und haben die dann immer so erst in der 80. Minute dann ein Gegentor gekriegt und dann, ja gut, dann fällt man zusammen. Dann war es ja 4-1, glaube ich, gegen Saarbrücken und 3-1 gegen Düsseldorf. Aber es waren natürlich immer Highlights, ganz klar.
96 war das gegen Düsseldorf. 5-1 gegen Saarbrücken. Dreimal Erik Vinalda. Weiß nicht, wer ihn noch kennt. US-Nationalspieler dann später.
Mit Wolfram Wuttke.
Da steht hier auch. Wie war das? Das war ja auch schon klasse Fußballer, oder? Da hat man schon mal rüber geguckt.
Ja, und das war ja auch einer, der hatte immer einen Schnack drauf. Ne? Und ich weiß gar nicht. Und der war ja mal, wirkte mal leicht übergewichtig. Ich glaube, Trainer Neururer.
Ja, könnte. Ja.
Glaube ich jetzt gar nicht geguckt.
Ich glaube wohl, ja. Auch nochmal klasse. Wir wollen mal auf das Spiel gegen VfB Lübeck schauen. Hast du mal an der Lohmühle gespielt?
Ja, auch diverse Male. Also immer, wie bereits gesagt, hat der Tobi Steffen auch schon gesagt, tolle Atmosphäre. Wir haben, glaube ich, auch abends gespielt. Bin, glaube ich, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, ob wir da so oft erfolgreich waren. Also ich glaube, wir haben da öfter verloren. Aber es waren immer heiße Duelle.
Die haben ein bisschen durchwachsenen Start hinter sich. Ne? Am vergangenen Sonntag im Stadtderby 1-1 gegen Phoenix Lübeck. Davor gab es dann Sieg gegen Norderstedt, unentschieden gegen Havelse. Dazwischen dann auch eine Heimniederlage gegen Ottensen. Im Moment auf Tabellenplatz 13 mit 13 Punkten aus 12 Spielen. Und ich habe mich mal mit dem Trainer der Lübecker, Guarino Capretti, unterhalten. Hören wir jetzt mal rein. Herr Capretti, Sie haben am Sonntag im Stadtderby bei Phoenix Lübeck 1-1 geholt. Wie fällt Ihr Fazit zu dem Spiel aus?
Ja, mein Fazit fällt definitiv positiv aus. Wir haben ein gutes Spiel gegen Phoenix gemacht. Wir kamen zu vielen Torchancen. Wir waren vielleicht hier und da nicht ganz sauber im Abschluss. Haben eine gewisse Kontrolle im Zentrum gehabt, hatten gutes Gegenpressing. Insgesamt war ich wirklich mit dem Auftreten und der Intensität der Mannschaft total zufrieden. Die hat das Derby komplett angenommen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir nach unserem 1-0 den Deckel drauf gemacht hätten. Ja, wie es so ist im Fußball, wurden wir dann durch einen Standard bestraft. Am Ende, okay, es war ein Punkt, den nehmen wir mit, aber mit der Leistung der Mannschaft war ich sehr zufrieden.
Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison? Trotz eines großen personellen Umbruchs vor der Saison hatte die Mannschaft einen guten Start. Danach gab es einige sieglose Spiele. Zuletzt waren die Resultate wieder besser. Braucht die Mannschaft immer noch Zeit, um zusammenzufinden? Und woran muss vor allem noch gearbeitet werden?
Ja, mit der Entwicklung der Mannschaft bin ich ganz zufrieden. Die Jungs nehmen viele Dinge gut an. Wir spielen bis jetzt einen neuen Fußball, eine andere Art und Weise vom Fußball, was viel, viel Ballbesitz beinhaltet, ein schnelles Umschaltspiel, ein hohes Pressing. Und ja, die Leistungen und die Ergebnisse waren am Anfang sehr, sehr gut. Dass sie zwischendurch geschwankt haben, ist völlig normal in so einer Entwicklung einer jungen Mannschaft, einer neuen Mannschaft. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass sie die Situation gut annehmen und daraus lernen. Und dass es eben Schwankungen gibt, das empfinde ich als völlig, völlig normal. Natürlich braucht die Mannschaft eine gewisse Zeit, um zu wachsen, um weiterhin an Stabilität zu gewinnen. Und ja, das daran arbeiten wir halt noch. Wir arbeiten daran, dass die Abläufe weiter sitzen, dass wir stabiler in der Defensive stehen, dass die Abläufe da ganz klar sind, dass wir noch mehr Torchancen kommen, noch klarere Torchancen herausspielen, noch weiter an unserer Effektivität. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge Arbeit für uns, aber wir sind, oder ich persönlich bin da sehr zuversichtlich, weil die Jungs einfach echt gut arbeiten, die wollen, sind alle ehrgeizig, wollen gerne den nächsten Schritt machen und dabei bin ich ihnen sehr, sehr, sehr gerne behilflich.
Als nächsten Gegner empfangen Sie an der Lohmühle den Tabellenzweiten Kickers Emden. Was erwarten Sie für ein Spiel? Wie stark schätzen Sie Kickers ein?
Ja, mit Kickers Emden kommt natürlich eine riesen Herausforderung auf uns zu. Die Mannschaft mit den gefährlichsten Standards, mit den gefährlichsten Einwürfen. Das ist natürlich eine Riesenwaffe. Das wissen wir. Wir wollen es wegverteidigen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und ja, wir freuen uns auf das Spiel. Denn ich schätze das Spiel auch ähnlich wie im letzten Spiel gegen Phoenix als intensives, umkämpftes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Da freue ich mich drauf. Der Gegner ist stark. Wir haben aber trotzdem so in den letzten Spielen, vielleicht Ottensen ausgenommen wegen des Ergebnisses, ich finde uns schon in die richtige Richtung sehend, dass wir an Stabilität gewonnen haben und wir wollen die Herausforderung annehmen, den Kampf annehmen und wollen ein richtig gutes Spiel machen, nicht nur für uns, sondern auch für die Fans und Zuschauer.
Ja, das zuliebe. Was erwartest du von dem Spiel? Schweres Spiel, wie immer, besondere Atmosphäre, auch unter Flutlicht, aber man kann durchaus wieder, man geht immer dahin, um was mitzunehmen, ne?
Ja, absolut. Und die Möglichkeit ist auch da. So Lübeck ist so ein bisschen, sie sind etwas erfolgreicher, aber ich vergleiche es so ein bisschen mit Oldenburg, ne? Das sind eigentlich so die Mannschaften, die Traditionsmannschaften, viele Zuschauer, es wird eigentlich viel erwartet. Der Druck in den Vereinen oder auch im Umfeld ist wahrscheinlich immer groß, es sind eine hohe Erwartungshaltung. Und ob du dann mit vielen neuen Spielern antrittst und erstmal sich finden musst, ich glaube, da ist dann doch immer sehr viel Unruhe im Umfeld und auch bei den Fans, die dann eine hohe Erwartungshaltung haben. Und da haben sowohl Lübeck als auch Oldenburg zurzeit noch dran zu kämpfen. Aber ich denke, auch Lübeck wird seinen Weg gehen und das wird eine harte Nuss am Wochenende.
Dann wollen wir zum Abschluss nochmal eben sowas wie eine Schnellfragerunde machen. Nichts Besonderes, keine Sorge. Einmal zu deinen Mitspielern, technisch bester Mitspieler?
Boah, das muss ich überlegen. Detlef Uecker.
An dem musste ich vorhin denken, wo du erzählt hast, so Freitagabendspiele, Flutlicht, die Freistöße von ihm. Ja, das absolut. Waren so Kunstwerke irgendwie, oder? Da hat man wirklich gestaunt, das weiß ich noch genau.
Und sein ewiges Einhaken. Jeder wusste, er hakt ein und keiner konnte es verhindern, auch im Training. Du wusstest, er hakt ein und das hat er einfach drauf.
Schönen Gruß übrigens. Ich glaube, er ist jetzt Marktleiter in Rauderfehn oder so. Irgendwie so, ne? Glaube ich, ja.
Ja, ist noch in der Gegend,
aber nicht. Ja.
Größter Kämpfer? Außer dir? Oder neben dir?
Boah, das ist immer ganz, ganz schwierig, weil nachher hast du jemanden, wo du nachher sagst, oh, der war's. Und,
ja, ist mies, ne?
Ja, ich lass das mal offen.
Ingo Hermanns vielleicht, habe ich gedacht.
Oh. Ja, Ingo
natürlich. Einer von auch. Vielen.
Ja, da kann ich Ingo Hermanns, oder wir hatten damals als Verteidiger John Wiley, genau so eine Kampfsau, also absolut.
Wer war nach Niederlagen am meisten angefressen? Vielleicht auch im Training schon. Gab es so einen, der echt, den du dann gar nicht mehr ansprechen konntest erst?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich war selber auch mal ziemlich angefressen. Also ich glaube, da war ich einer, der ganz vorne dabei war, ja.
Was meinst du, so der beste Torwart, mit dem du gespielt hast, war das Jens Jaschow?
Ja, absolut. Jens war schon ein guter und er hat ja dann auch nochmal eine kurze Zeit in Bremen, war ja zweiter oder dritter Torwart, war wahrscheinlich eine etwas unglückliche Zeit damals für ihn, aber er war eigentlich auch mindestens zweite Liga hätte er spielen können.
Jetzt so mal allgemein gesehen, sollte Kickers an der Emner Stadtmeisterschaft teilnehmen?
Das ist auch wieder so schwierig. Natürlich würde man das begrüßen, aber ich glaube, aktuell ist das so, die Differenz ist so groß und ich würde es nicht machen.
Wenn du dir mal einen Gegner für ein Testspiel hier im Ostfrieslandstadion wünschen könntest, wer soll dann kommen?
Ja, da muss ja ein ganz großer kommen. Ja. Also es waren ja schon viele da, aber dann, ja gut, dann würde ich sagen Liverpool.
Und
gefolgt von Real Madrid, aber
mal gucken, was machbar geht. Ist.
Also wir haben da tatsächlich mal zu meiner Zeit Testspiele gemacht gegen Celtic Glasgow und gegen Galatasaray Istanbul innerhalb von einer Woche. Und gegen Celtic Glasgow haben wir, glaube ich, sogar unentschieden gespielt und meinten, oh, jetzt können wir ja mitspielen. Und haben eine Woche drauf, glaube ich, 8 oder 9 Stück von Galatasaray gekriegt. Da haben wir einmal die Nase oben und haben dann so einen mitgekriegt.
Ist ja auch nicht schlecht. Wenn sowas in der Vorbereitung passiert.
Genau.
Ne? Aufstiegskampf in der vierten Liga oder Abstiegskampf in der dritten Liga?
Ich sage mal, man muss so hoch spielen, wie es geht. Ja. Dann Abstiegskampf in der dritten Liga.
Ist in ein paar Jahren machbar, Kickers? Können wir weiter träumen von der dritten Liga?
Ich glaube, man muss sich Ziele setzen. Wenn man nun sagt, das wäre fatal, wenn man nun sagt, wir spielen jetzt in der Regionalliga und auch wunderschön und ganz toll, dass wir da 10 Jahre mitspielen, dann hätte man keine Ziele. Nicht? Also ich glaube, man muss sich schon sagen, man muss sich da erstmal jetzt festigen in der Liga. Man muss ankommen, das sind wir, glaube ich. Aber man merkt natürlich, es kommt auch gleich eine Euphorie. Die ist gut, aber man muss natürlich auch mal sagen, wo kommen wir her und gibt uns ein bisschen Zeit. Die Mannschaft muss sich so ein bisschen konsolidieren, auch über die Zeit. Aber ich denke, man muss ein Ziel haben und dann muss man einfach mal sagen, für die nächsten Jahre wäre das ein Ziel.
Mhm. Zu dir noch, du spielst noch weiter Fußball, haben wir gerade gehört von Mühe ab und zu, oder gehst du regelmäßig trainieren? Sonst habe ich gehört, du spielst viel Tennis.
Ja, also einmal haben wir noch unsere ja, Altliga, unsere Montagsrunde beim Fußball, bei Kickers, als Kickerspieler. Mit denen machen wir auch noch viel freizeitmäßig. Letzte Woche haben wir gerade mal eine Radtour gemacht, aber jeden Montag ist da schon Pflicht.
Wer ist da noch alles dabei?
Ja, vielleicht.
Ein paar Namen.
Wen kennt man jetzt noch? Uwe Grote ist mittlerweile wieder.
Ja.
Er hatte eine Zeit lang ein bisschen Probleme mit seinen Knochen, aber er ist jetzt wieder dabei. Dieter Münnings, mit dem habe ich schon seit der C-Jugend zusammengespielt, sind dann mehr so Ur-Emder, Urgesteine. Ne?
Mhm. Wunderbar. Vielen Dank für deinen Besuch.
Alles klar, hat mir Spaß gemacht.
Schön. Eins muss ich noch sagen, das haben wir vergessen. Du hast ja deinen Vater erwähnt, aber man muss auch deine Mutter erwähnen, die ja auch so positiv fußballverrückt immer gewesen ist. Und ja auch den Frauenfußball hier in Emden richtig, richtig weit gebracht hat. Ne? Das darf man nicht vergessen.
Nein, absolut. Nee. Meine Mutter war eine der ersten deutschlandweit, die den Trainer-B-Schein gemacht haben. Eine der ersten Frauen, gleich Anfang der 70er. Vorher war das ja sogar, glaube ich, verboten. Und hat dann ja auch jahrelang die Damenmannschaft trainiert, selber gespielt, nachher trainiert. Mhm. Das war, die sind meine Eltern zu allen Spielen mitgefahren. Also die erste Kritik kam schon immer direkt aus dem Hause.
Ja.
Nee, aber da habe ich natürlich bei meinem Vater, meiner Mutter sehr, sehr viel zu verdanken. Ja.
Wollte ich nicht unerwähnen lassen.
Nee, ist auch richtig.
Mhm. Sehr gut. Vielen Dank, Dirk, auch an dich, dass du da warst.
Ja, gerne.
Ja, Nils, vielen Dank nochmal. Alles Gute. Wir sehen uns ja wahrscheinlich im Stadion dann.
Genau.
Sowieso. Und vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs erneute Einschalten. Macht's gut und kommt gut durch die Woche.